Also mein Heimatort ist in Dachser und es ist gar nicht so weit weg. Ich bin heute Morgen auch wieder vorbeigefahren. Aber aufgewachsen bin ich im Zürich-Unterland, Zürich-Glattal und dann ins Zürich-Oberland gezogen. Genau.
Wenn man so Gemeindeaufbau macht, wie du das machst, dann muss ja vorher etwas passiert sein. Man muss ja selber eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden haben. Könntest du uns ganz kurz ein bisschen deine Geschichte erzählen, wie du zu Jesus gefunden hast?
Also ich habe das grosse Privileg, dass meine Eltern gläubig sind. Oder sie sind, meine Mutter ist jetzt schon beim Herrn. Und ich bin so in einer Gemeinde aufgewachsen und habe das von klein auf mit überkommen. Aber dann, als ich mit 12 war, bin ich mal in ein Kinderlager gegangen und dann haben sie das Evangelium wieder verkündet und dort habe ich einfach ganz klar gemerkt, ich bin verloren, ich brauche Jesus. Und habe dort eine Entscheidung getroffen, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Ich war etwa mit 12. Aber dann bin ich so weitergegangen und so mit 19 habe ich mich taufen lassen. Aber erst so mit 21 habe ich gemerkt, ich habe Jesus als Heiland aufgenommen, weil ich gerettet werden wollte, aber irgendwie nicht ganz als Herr. Und ich hatte irgendwie immer den Eindruck gehabt, wenn ich ihm alles gebe, dann brennt er mir einen rein, dann schickt er mich irgendwie wahrscheinlich in ein Missionsgebiet oder einfach dann. Und dann habe ich gedacht, was habe ich eigentlich für ein Gottesbild? Und dann habe ich das geändert und gesagt, du kannst alles haben, Haut und Haar und den Beruf und die Wohnung und einfach alles. Und dann hat es richtig gut angefangen. Dann habe ich nicht nur den Heiland gehabt, sondern auch den Herr. Und das ist, dort konnte ich wirklich durchstarten. Einmal.
Danke vielmals. Was uns wahrscheinlich auch noch interessiert, ist deine Berufung. Mhm. Wie hast du deine Berufung erlebt, da plötzlich einfach nach Norditalien zu zügeln vom schönen Zürich-Oberland?
Ich bin Drogistin von Beruf und dann habe ich gedacht, mal einen unbezahlten Urlaub wäre nicht schlecht. Also ich habe viele italienische Kundschaften gehabt, die schon 30 Jahre in der Schweiz sind und einfach noch nicht recht können erklären, was sie wollen. Und dann habe ich gut weiterbildet, ich bin nach Florenz gezogen. Und bin am Morgen um 6 Uhr angekommen mit dem Zug und habe nicht zu der Gastfamilie gehen. Bin ich im Park hineingesessen, dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, dann habe ich so zufällig mal so Jeremia aufgeschlagen und da steht, und ich sende dich in dieses Land, dass du das Wort Gottes verkündigen sollst. Und sage ich, du seid zu jung. Und ich dachte, oh, schauen auf und sehe einen Regenbogen vor mir, so, ich sage, ja, ich meine es wirklich so, oder? Und dann bin ich da in die Sprachschule gegangen und dachte, ja, jetzt kann ich dort mit Leuten reden und man muss ja in der Sprachschule immer reden, oder? Dass man es lernt. Und wir haben dann jeden Tag über das Thema diskutiert, aber irgendwie niemand hat sich bekehrt und es ist nichts wirklich Spezielles passiert. Dann bin ich wieder heim und dachte, ja, irgendwie so weibliche Gefühle und so irgendwie Gefühlswahligen und so, okay, tun wir das auf die Seite. Aber dann bin ich in die Gemeinde gegangen wieder und es war richtig Verfolgung gewesen. Also, ich sage es jetzt so, in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, in der Gottesdienst, immer geht es um Gebet und rausgehen und Ernte und Arbeiter und Mission. Und ich sage, ja, das ist total gut, also total gut, ich unterstütze das, jetzt muss man dafür beten, dass das wirklich geschieht. Bis man am Sonntagmorgen kommt und da ist ein Gastpastor gekommen und der redet über Gehorsam und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du jetzt mit der Gemeindeleitung reden, dann bist du voll neben draussen. Und ich dachte, okay, Herr, ich gehe mit denen reden. Die sagen dann, schön, Doris, ist ja irgendwie lobenswert, aber wir brauchen dich da in der Jugendarbeit und so. Und ja, ich habe ja nicht so ein geistliches Profil gehabt als Missionar, also so, wie man das halt so sieht auf dem Bildchen. Also, und bin ich dann zu dieser Gemeindeleitung reden und die haben das voll unterstützt. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, dann gehe ich. Und dann in den Gesprächen mit verschiedenen Leuten habe ich gemerkt, ich muss noch eine Ausbildung haben. Und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen, bin auf Beatenberg gegangen. Und dann habe ich immer ein bisschen geschaut, ist es Italien, ist es nicht Italien. Eben weil das immer noch vom Park her in meinem Kinderkopf war. Und um es kurz zu machen, Gott hat dann das so bestätigt. Und dann bin ich einfach gegangen. Also irgendwie recht naiv noch.
Frage an euch, sind da schon ein bisschen warm geworden mit den Doris? Also mir ist so richtig heiß. Ja, das ist wunderbar, solche Geschichten zu hören. Aber jetzt wollen wir es mal für einen Moment stehen lassen. Okay. Darfst du aber einen Moment noch da bleiben? Ich würde gerne für dich und für den Gottesdienst noch beten und euch bitten, dass wir aufstehen.
Es ist wirklich ein Riesengeschenk, dass ich bei uns sein darf, das erste Mal in Thayingen. Auch die schönen Räumlichkeiten und vor allem die schönen Leute. Also sie sind auch äußerlich schön. Aber ich habe schon viele schöne Begegnungen gehabt mit euch. Und ich merke, da ist einfach Leben da und Liebe und Freundschaft. Also ich freue mich sehr. Jetzt, wie mache ich das Mini-PowerPoint? Die kommt. Also ich muss selber drücken, aber jetzt ist sie okay. Super. Ich nehme euch ganz liebe Grüße mit von unserer Gemeinde. Es ist ein Foto, wo nicht ganz alle drauf sind. Aber ich sehe, das ist ganz eine kleine Gemeinde, eine kleine Gruppe, eine motivierte Gruppe. Und die werden jetzt so die ersten langsam eintrudeln, weil der Gottesdienst fängt dann um 10:30 an. Um so eine christliche Zeit, dass man am Sonntag noch nicht weiss, ich kann aus den Federn. Und sie sind immer ein bisschen traurig, wenn ich weggegangen, aber sie sind auch freudig, wenn ich eben dann wieder Grüße mitnehmen darf. Ich darf sicher Grüße von euch mit heimnehmen, oder? Ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe draussen so Kärtchen aufgelegt mit unserem Foto. Also auf dem Missionstisch. Ich darf dann gerne ein weiss mitnehmen, dass ihr auch noch für uns beten könnt zu Hause. Ich bin zusammen mit einer Familie dort, der Trael und Biagio Giangualano. Trael ist aus dem Rital und der Biagio ist Italiener. Und sie haben zwei wunderbare Kinder, Luigi und Diletta. Und zusammen sind wir ein gutes Team. Der Biagio arbeitet als Techniker, er ist also nicht vollzeitlich. Er ist eigentlich wie Zeltmacher. Und Trael als Mutter macht einfach eine Teilzeit, Pensum auch für die Gemeinde. Wir können sehr gut ergänzen, wir sind wirklich gut unterwegs, es ist sehr schön, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Wo sind wir? Eben, ihr fahrt immer schon bei uns vorbei, wenn ihr in Toskana geht. Und also, wenn ihr auf Italien Ferien geht, fahrt ihr eigentlich immer bei uns vorbei. Wir sind noch vor Mailand, also wenn man vom Tessin über die Grenze geht. Bevor man auf den Umfahrungsring von Mailand geht, ist Groane. Und ich habe euch den Groane Park so grün straffiert. Das ist ein riesen Naturschutzgebiet, wo uns auch den Namen gibt, unserer Gegend. Wir gehören zu der Lombardei. Und ich habe vielleicht früher schon öfters auch von der Brianza gehört, als ich auch früher dort war. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre in Italien. Und sie ist in der Brianza geholfen, dass eine Gemeinde entstehen und ist jetzt selbstständig unterwegs. Und dann vor 3 Jahren gezügelt in Groane, dass es dort, wo keine Gemeinde ist, wo 100'000 Leute leben und keine Möglichkeit haben, eine evangelische Gemeinde zu besuchen, da ist ein riesen Notstand. Wir haben 27'000 Einwohner, das Nebendort auch etwa 25'000 und dann auch Haufen Wörter ringsum, einfach keine evangelische Gemeinde, also auch keine von einer anderen Sorte, einfach keine. Dann im Grossraum Mailand schon. Und darum ist es ein grosses Bedürfnis, dass Gemeinde entstehen. Wir sind auch bekannt jetzt für die Expo, die Weltausstellung, die am 1. Mai wird anfangen. Die ist ganz in der Nähe von uns. Also wir werden überschwemmt werden mit Touristen aus der ganzen Welt. Das ist auch die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben das als Jahresthema, wo ich euch ein bisschen mit reinnehme. Wir werden jedes Jahr einen Schwerpunkt setzen. Wo wollen wir daran arbeiten? Wo will Gott arbeiten an uns? Und dieses Jahr sind wir in die Richtung geführt worden, dass wir also quasi den Psalm 1, den wir ja schon gehört haben voran, als Leitmotiv haben und eben den Baum, der Frucht bringt, der gewurzelt ist. Wir möchten bei Jesus sein, ganz nah bei ihm, aber auch ganz nah bei den Leuten. Ich sehe, ihr habt auch einen Jahresschwerpunkt, das ist eine sehr gute Sache. Ich möchte mit euch, sieht man das wahrscheinlich nicht so gut, den Psalm 1 lesen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottlosen Menschen folgt, wer nicht dieselben Wege geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserbrüchen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich möchte euch ein paar Sachen über den Psalm miteinander anschauen und auch dann ein paar Beispiele zeigen, wie wir das erleben bei uns. Was hat der Leute zu tun mit dem Psalm? Wir haben eigentlich im Prinzip genau das gleiche Bedürfnis wie ihr, Faszination Bibel. Und wir möchten daran arbeiten, dass wir in der Bibel gewurzelt sind, eben im Wort Gottes, da über nachdenken, meditieren, Tag und Nacht. Aber wie macht man das? Und was ist das? Und ich habe gelernt, dass das Wort, das Nachdenken, das Meditieren im Prinzip genau das gleiche Wort ist wie ein Löwe, der so knurrend über seiner Beute wacht. Ich möchte mal probieren, wenn so ein Löwe, also nein, das probieren wir natürlich nicht, so eine Beute bewacht, schauen, dem das wegzunehmen. Also das empfehle ich niemandem. Und genau so, wer es eigentlich denkt, dass wir über ein Wort Gottes wachen, wehe, wenn du mir das wegnimmst, dann werde ich gefährlich. Das ist so etwas Wichtiges, das ist eine Beute, die ich gemacht habe, die ich brauche für meine Nahrung, die ich brauche für mein Leben. Und ich merke, ich selber, also ich bin da manchmal weit weg davon. Ich kenne eben das Wort Gottes, seit ich Kind bin und viele Sachen sagen, ja, habe ich auch schon gehört. Aber dass es noch so eine Wirkung hat auf mich, da will ich selber daran arbeiten. So ein Bedürfnis, nach Beute zu machen, wieder im Wort Gottes hinein zu graben. Das ist eine grosse Herausforderung. Als Gemeinde sind wir auch dran, jetzt gerade an einer Predigtserie über den Philipperbrief, wo wir wirklich auch miteinander graben wollen. Aber es ist ein Problem in Italien, ich weiss, wahrscheinlich in der Schweiz ist es anders. In Italien war ja die Bibel über Jahrhunderte weg ein verbotenes Buch gewesen. Also man hat das nicht dürfen besitzen, man hat es auch nicht dürfen lesen. Man ist ja so verfolgt worden, wenn man das eine Bibel gehabt hat. Man hat viele Bibeln verbrannt worden in der Geschichte. Das Gesetz besteht das natürlich nicht mehr. Man darf Bibeln lesen, man darf sie auch haben. Aber irgendwie ist das im genetischen Anlag geblieben. Bibeln versteht man nicht. Die kann man nur lesen, wenn sie einem erklärt wird. Das ist ein verschlossenes Buch. Und wenn man die selber liest, kommt man auf den Holzweg. Und so lesen einfach Italiener, lesen auch sonst kaum Bücher. Lesen die Bibel nicht. Wie können wir das Wort Gottes weitergeben, über das Bedürfnis, über das Wort nachzumeditieren, wenn man das nicht macht? Wie kann man das weitergeben? Wie kann man das produzieren? Ich würde gerne die Serie Faszination Bibel besuchen. Was können wir da lernen davon? Klar, wir haben jetzt neue Möglichkeiten. Wir haben Apps. Ich habe natürlich gesagt, okay, ihr habt eine gute App, die ihr könnt abladen jeden Tag. Wenigstens einen Abschnitt, den ihr könnt lesen. Da kannst du unterwegs in der Pause, an der Arbeitsstelle, irgendwo unterwegs im Zug lesen. Oder Bibellesehilfe weitergeben. Aber es ist ganz schwierig. Zum Beispiel, einmal habe ich mal ein Buch gesagt, das sei das allererste Buch in seinem Leben, das er gelesen hätte. Ich weiss nicht, wie der so durch die Schulzeit durch ist. Also, er hat einfach wahrscheinlich einfach nur das Nötigste, so ein bisschen gelesen und geschaut, aber einfach nicht, wie er das wollte. Und dann hat er das erste Mal ein Buch gelesen, und er jetzt gläubig geworden ist. Und wenn gerade letzte mit ihm geredet, ja, wie kann er lernen, wirklich im Wort in mehr zu gründen sein? Also wenn ihr da Ratschläge habt, dann nehme ich die ganz gerne entgegen. Der Psalm sagt ja, dass wir gegründet sind an Wasser, also gepflanzt sind an Wasserbächen. Aber wenn man so gepflanzt ist, muss man sagen, Wurzelbildung braucht Zeit. Also wenn ich so ein Pflänzchen wieder abnehme, so einen Ableger, und dann tue ich ins Wasser rein, und dann, klar, dann sieht man dann, dass wenn es wieder Wurzeln macht, dann kann man ein bisschen schauen, wenn man es in ein Glas rein hat auf dem Bild. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel einpflanzt, also im Garten, dann ist das gefährlich, wenn man alle zwei Tage ein bisschen zieht und schaut, hat es schon Wurzeln, dann wächst gar nichts. Oder? Und das ist auch bei Leuten, die zum Glauben kommen, dann betet mir, dass Herr macht, dass sie wirklich dort gepflanzt sein können, dass sie Wurzeln schlagen können. Hat es echt schon Wurzeln? Wenn irgendwie ein Sturm kommt, wenn irgendetwas kommt, hebt das Pflänzchen oder noch nicht. Das ist ein riesiges Gebetsanliegen in der Begleitung der Leute. Aber doch merkt man, es gibt Wurzeln, es gibt Veränderungen. Zum Beispiel der Giuseppe, den wir dort sehen auf dem Bild. Er ist aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus, ist dann als Teenager weggegangen. Er hat das nur als alles Gesetz erfahren. Kommt dann durch die Shooting-Kollegen von jemandem von der Gemeinde zu wissen, über das eine Gruppe entsteht. Er kommt am Sonntag Gottesdienst. Wir haben natürlich keine Lobpreis-Gott-Band, wie ihr und so. Wir haben dann mit YouTube-Filmchen, also mit selber gemachten Filmchen gesungen. Und nachher gesagt, ja, bis wir jemanden haben, dann halt so singen. Und nach dem Gottesdienst kommt er auf mich zu und sagt, er würde Gitarre spielen, über die am nächsten Sonntag mitnehmen und die Lieder begleiten. Ich sagte, ich habe den Mann noch nie gesehen in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber er hat dann die Gitarre mitgenommen, aber er hat ja die Lieder gar nicht gekannt. Und er hat gesagt, und da bin ich, und da bleibe ich, und ich laufe Gott nicht mehr davon. Und seitdem ist er einfach dabei, er ist unterwegs und er ist jetzt unser Lobpreisleiter, also lernt das, was bedeutet das, ein Lobpreis zu leiten, dass man nicht nur einfach Lieder singt und wie kann man auch vom Wort Gottes etwas weitergeben und auch seine Frau hat sich wirklich zu Jesus gewendet und das ist eine ganz gefreute Sache. Er hat gesagt, da gibt es Wurzeln, es gibt Wachstum, Menschen werden verändert vom Herrn. Es steht ja, wir sind an den Wasserbächen gepflanzt. Wenn ihr das so vorstellt, stellt euch vielleicht so Amazonien vor, so Urwaldgewächs, alles üppig und eben der riesige Fluss, der dazwischen drin läuft. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so. Wenn wir in den Kontext schauen, von Israel, das ist ja Wüste. Und dann merkt man erst, was es bedeutet, wenn man an Wasserbach gepflanzt ist. Wenn man am Wasser ist, dann wächst man, dann lebt man und sonst lebt man eben nicht. Und ringsum ist Wüste. Und das merken wir sehr gut, dass wir eine geistliche Wüste haben, dass wir in einer geistlichen Wüste uns bewegen. Jeder hat fast ausschließlich ungläubige Verwandte. Ich denke jetzt an Monika, ihre Eltern haben gesagt, also Monika ist verheiratet, haben auch Kind und so, aber die Eltern haben gesagt, ja, ich muss jetzt zu dort hingehen, wollen die dann auch noch Geld von dir? Und sie sagt, ja, wir legen vielleicht schon mal etwas, aber Geld musst du also schauen, dass du nicht, also musst du dann wirklich schauen, dass du nicht zu viel, und also, weißt, da muss man vorsichtig sein, ich kann die Leute verstehen. Ja, stimmt, vielleicht muss ich nicht so viel einlegen. Oder einfach, und wo sie sich taufen lassen, hat sie und der Mami sehen nachher noch das Bild, der Vater, der hat das nicht übers Herz gebracht. Der ist zwar gekommen, er ist aber immer draußen rumgetigert. Er ist nicht reingekommen. Er hat das nicht geschafft. Er hat gesagt, ich habe dir doch alles gegeben. Ich habe dich so erzogen, wie das da üblich ist. Habe ich als Vater versagt, dass du jetzt noch das auch noch musst haben. Und für sie, die eine gute Beziehung hat zum Vater, das ist ganz schwierig. Geistliche Wüste. Aber jetzt ist der Vater an einem Hirntumor erkrankt und fängt an zu beten. Er fängt sich an zu öffnen gegenüber Gott. Und was passiert da? Und ich denke, der Herr ist wirklich am Arbeiten in dieser Wüste. Oder an den Kollegen. Jetzt hat gerade der Giuseppe von voran, der arbeitet in einer Fabrik, das sind alles Männer. Da könnt ihr euch vorstellen, da ist die Sprache manchmal männlich. Also. Und er hat dann irgendwie mal gesagt, also wenn ihr irgendwie immer überflucht, also Gottes Namen lästert, das tut mir weh, könnt ihr das vielleicht unterlassen. Und jetzt nennen sie einen Pfarrer an der Arbeitsstelle, aber auf eine sympathische Art und Weise. Er hat es sehr gut mit den Leuten und wenn es irgendetwas ist, dann fragt sie eben den Pfarrer, weil er das ja weiss. Aber für ihn hat das jahrelange Überwindung gebraucht. Er sagt, ich kann mich nicht outen. Wenn ich mich oute, dann bin ich weg. Und er sagt, und jetzt habe ich mich geoutet und ich habe sogar einen Kalender, einen Abreisskalender aufgehängt und er ist total glücklich darüber. Eben in einer Wüste, in einem dürren Umfeld zu leben Und doch wachsen und doch gegründet sein und doch Frucht bringen. Das ist das, was wir erwartet vom Herrn. Das, was ich da gesehen habe, ist christliche Kirche, also evangelische Kirche, eine evangelische Kapelle. Und das andere ist eine Moschee mit einem Minarett. Mit einem Mini-Minarett. Weil wir haben auch ein Minarettgesetz. Das habt ihr ja auch. Und in der Gattito Lombardei wird das immer verschärft. Und es ist ein Problem, dass das Minarettgesetz so quasi auch auf die Evangelischen angewendet wird. Also auf alle religiösen Minderheiten, dass sie den Wildwuchs eindämmen und ein bisschen Ordnung machen. Bis jetzt war das Gesetz so, dass man kann Gottesdienst haben, wenn man einen offiziellen Pastor hat, der staatlich anerkannt ist. Und die staatliche Anerkennung kommt man, wenn man 500 Gottesdienstbesucher hat. Man kann Gottesdienst feiern, wenn man in einem Haus ist, wo als Kirche gebaut wird, wie zum Beispiel euch. Und sonst nicht. Aber die ganzen evangelischen Gemeinden, außer das, was wir jetzt gerade auf dem Bild sehen, die haben irgendwie Industrieräume oder irgendetwas, was sie als Gottesdienst, und wir haben einen Laden. Das ist das Gesetz. Und das Blatt, das ihr dort oben durch seht, ist eine Verfügung, wo ein Gottesdienst darum versiegelt worden ist, polizeilich. Weil eben, wenn das, ist, das Gesetz besteht so, und wenn irgendwie Nachbarn sagen, ja, ihr seid so laut und so, nach am Abend um 10 Uhr oder irgend so, dann schickt die Polizei vorbei. Und ich weiss von Gemeinden bei uns im Umfeld, also es sind 30 Gemeinden in den letzten Jahren polizeilich geschlossen worden. Während dem Gottesdienst die Polizei reinkommt, hat evakuiert, also wir sind nicht in China oder in Iran, wir sind in Norditalien. Die haben nicht einmal mehr das Zeug aus dem Kühlschrank mitnehmen oder die Gitarre, die dort gestanden ist, die haben das einfach versiegelt. Und Gemeinden, und das ist, sind ihre Räume gewesen, also ihre eigenen Räume. Eine andere Gemeinde ist noch enteignet worden, andere, die eingemietet worden sind, sind einfach rausgeschossen worden. Und jetzt ist das Gesetz gerade letztens noch verschärft worden. Man kann nicht einmal mehr Gottesdiensträume bauen, mit dem Zweck, dass sie Gottesdiensträume sind. Und ich denke, wo gehen wir hin in Italien, also vor allem Lombardei, wo es so stark jetzt ist, mit diesen Gesetzen? Wie lange können wir noch einfach so als Christen unterwegs sein? Wie lange haben wir noch die Freiheit, wirklich das Evangelium zu verkündigen? Und wann müssen wir anfangen, vielleicht einfach eben wie in China Hausgemeinden zu haben, wo wir so sind? Im Moment sind es vor allem scharf gegen Ausländergemeinden, also afrikanische Gemeinden gibt es ja, oder irgendwie Rumänen oder irgend so. Das ist jetzt so ein bisschen eben Lega, Nord und so, ein bisschen fremdenfeindlich. Also im Moment sind italienische Gemeinden noch nicht so im Visier, aber wir wissen nicht, wie lange wir die Freiheit haben. Weil Gesetze bestehen und wenn sie es wollen, können sie die anwenden. Im Moment, uns gegenüber, haben sie es noch nicht angewendet. Und doch, es gibt Frucht zu seiner Zeit. Das ist unsere Taufe vom letzten Herbst. Monika und der Filippo, ihr Ehemann, und dann war noch der Ricardo, drei Leute, die gesagt haben, wir möchten mit Jesus unterwegs sein. Wir möchten ihm folgen, wir möchten einfach ihm zur Verfügung stehen. Und das war ein ganz grosses Fest, ein Riesenschritt für einen Italiener, der sagt, und ich verlasse wirklich meine alten Wurzeln, meine alten Freunde, auch meine Kultur und tu mich ganz zu Jesus wenden. Und doch, sie sind sehr freudig unterwegs. Und das ist ganz eine schöne Sache. Und auch Monika, ganz klar, auch an der Arbeitsstelle, und sie sind ein grosser Segen. Frucht haben wir auch gesehen, was unsere Räumlichkeiten betrifft. Wir haben unsere Räumlichkeiten gehabt, in einer Bar, haben wir uns oben rein können, eine Säle mieten, einfach stundenweise. Sonst ist das nur für den Hund benutzt worden, und der Hund ist den ganzen Tag eingesteckt, dort gsi und ihr könnt euch vorstellen, wir haben dann stundenlang geputzt, bis wir einen Gottesdienst haben können. Und nachher haben wir die Möglichkeit gehabt, in einer Brasilianergemeinde uns einzumieten. Sie hatten einen Abendgottesdienst, wir am Morgen. Ein riesen Saal mit 150 Leuten Platz. Aber wir wussten, in der Gemeinde ist ein bisschen in der Krise. Es war die einzige Gemeinde, die auf Portugiesisch Gottesdienst hatte. Also die einzige evangelische Gemeinde in der Gegend, aber sie haben auf Portugiesisch Gottesdienst gehabt. Und dann sind die haben sich aufgelöst. Am Mittwoch haben sie mir angerufen. Am Donnerstag haben wir ein Treffen gehabt. Und dann bin ich in den Raum hineingekommen und der war schon leer gewesen. Ich sagte, sind wir am Zügeln? Ja, wir sind am Zügeln. Ich sagte, ja, können wir am Sonntag noch irgendwie improvisieren für den Gottesdienst? Das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir draußen gewesen. Aber Gott hat Frucht geschenkt. Er hat uns wirklich geholfen. Ich habe ein Telefon bekommen. Noch ein paar Wochen vorher, von dem Ehepaar. Braucht ihr eine Kirche? Ich sagte, ja, also, wir sind schon am Suchen, aber wer sind ihr? Keine Ahnung gehabt, das sind Leute, die vor Jahren vorher meine Visitenkarten bekommen haben, haben den Laden gehabt und haben einen gehabt drin, der nicht zahlt hat. Und wenn der geht, ohne dass wir den irgendwie mit weiss ich, was für Anstrengungen rausrühren, dann wollen wir da eine Gemeinde. Das sind gläubige Leute. Hat man angerufen und dann sind wir schauen und hat er uns einen Teil von der Räumlichkeit. Ich zeige es euch mal, wie das innen, also es ist vorne sind es so zwei Läden gewesen und hinten zwei Hinterräume. Hat er uns einfach einen Hinterraum geben, sagt, ja, wir haben einen Haufen Kinder, wir brauchen zwei Räume, wenigstens einen für die Sonntagsschule, einen für den Kinderhort und vorne geht das Räume, müsste man eigentlich die Wand rausnehmen. Und er hat uns eingewilligt, dass er gesagt hat, ja gut, dann gebe ich halt beide Räume und ja, mit der Wand. Und dann haben wir einen Architekt gehabt, ist nicht möglich. Und dann, an dem Tag, wo ich das Telefon bekommen habe, der eine gesagt, doch, theoretisch ist das möglich. Also wir sind dann über der Straße gestanden, haben angefangen Pläne einreichen, angefangen Arbeit zu suchen. Das war im letzten Sommer gewesen. Und wer Italien kennt, im August ist bei uns alles geschlossen. Und wir haben Arbeiter gefunden, die so wenig Arbeit haben, dass sie sogar im August arbeiten, haben uns die Wand rausgenommen, wir haben einen, der uns noch gestrichen hat, wir haben die Wand sanieren, weil sie ist sehr feucht und das alles gemacht. Und dann bin ich im August in der FG auch da gewesen, in einem Gottesdienst, und habe ein bisschen erzählt, dass wir im Prinzip also total schwimmen. Ich habe dort Italiener kennengelernt. Ich habe ihnen am Sonntag, als ich die Heimsüge angerufen habe, ich habe gehört, die sind gut handwerklich. Könnt ihr natürlich am nächsten Samstag zu uns kommen? Die waren am nächsten Samstag bei uns gewesen, haben professionell Wöbel eingebaut und uns alles bohrt und gemacht, wie verrückt und putzt. Und am Sonntag darauf haben wir dann den ersten Gottesdienst gehabt. Also das ist also wirklich, Gott hat wirklich eingegriffen in der Wüste, in Stadtleben. Ja, da sehen wir Serafina und Matteo, die am Arbeiten sind, an dem Samstag, wo wir am Sonntag drauf dann den Gottesdienst gehabt haben. Und das sehen jetzt unsere Räume aus, also wir haben einen Gottesdienstraum, wo wir, also jetzt haben wir 35 Stühle hineingestellt, also man kann bei 45, bei 50 ist die Schallgrenze, also dann müssen wir nachher einen Stuhl zusammenstellen, dass wir nachher laufen können. Und die beiden Räume, der eine ist der Kleinkinderraum und dann ein Sonntagsschulraum, eine geniale Sache. Und die Leute haben uns das auch preislich zu einem Freundschaftspreis angeboten. Wir können das also nie zahlen als so kleine Gruppe. Der Herr hat wirklich Grosses zu tun. Können wir uns besuchen? Vielleicht nicht alle miteinander. Wenn wir dann Bäume sind, pflanzt und wachsen, sind das Bäume, die leben. Und was macht ein Baum? Er gibt ja Schutz und Leben und Nahrung und Schatten. Man kann ein Bänkchen drunter stellen, man kann zur Ruhe kommen. Und das möchten wir als Gemeinde. Wir möchten so Bäume sein, die Äpfel, Nahrung geben, Schutz für Nester, für Schatten. Und das ist jetzt gerade letztens passiert für die Linda. Sie hat uns im Internet gefunden, hat einfach gemerkt, ich brauche irgendwie Gott. Sie hat schon in der Vergangenheit christliche, evangelische Gemeinden erlebt und kommt in Gottesdienst und sagt, das ist ja so anders da und hat angefangen zu heulen und Sie ist dann wiedergekommen und vor 2 Wochen bin ich bei ihr gesehen und gesagt, Linda, darf ich dir das Evangelium noch erklären? Willst du den Schritt wagen zu Jesus? Und sie hat es wirklich begriffen, was es bedeutet, Sünden Erkenntnis zu haben, Sündenvergebung überzukommen und ein neues Leben mit Jesus anfangen. Und sie sagt, es ist irgend anders. Wir können irgendwie Fenster auf, Kronleuchter auf. Ich sage, ja, das ist der Heilige Geist, der anfängt wirken in dir rein. Und das ist einfach genial, wie wir sehen, wie die Linda unterwegs ist. Besteht ja zur Erntezeit bringt er Früchte. Gern würde man ja ständig, also rund um die Uhr, rund ums Jahr, immer so Früchte bringen. Aber das ist ja gar nicht der Natur entsprechend, auch gar nicht der Bibel. Es gibt immer wieder Zeiten, wo man sagt, okay, jetzt bin ich halt im Winter, aber ich investiere, dass dann wieder ein Frühling kommt und wieder ein Sommer. Und dann gibt es die Erntezeit und dann geht es wieder von vorne los. Oder gibt es manchmal alles im Blut, es ist noch keine Frucht da, aber es ist sehr klar, dass Frucht wird geben. Und das ist auch bei uns in der Gemeinde. Also wir haben jetzt nicht wochenweise können pflücken. Es gibt viele wieder Zeiten, wo wir durch den Winter durchgehen. Und doch gibt es Früchte. Aber wenn wir ja sonst Früchte gehen wir immer nicht Migros oder ich mache keine Werbung, irgendwo hingeposten. Da ist alles so aufbiegen, kann man einfach nehmen, ob es jetzt Saison ist oder ob es nicht Saison ist. Im geistlichen Bereich gibt es auch Saison. Und es ist nicht immer alles Saison. Und doch, wenn es Zeit ist, dann wächst Früchte. Ein paar von Jüngern, wo ich Bilder untereinander gemacht habe, wo einfach Früchte wachsen. Der Francesco steht auf der rechten Seite. Er lernt jetzt langsam, wie man auch das Wort Gottes kann weitergeben. Also er ist jetzt nicht gerade neu bekehrt, er hat sich auch als Jugendlicher bekehrt, ist dann in den Gegenzügler, hat sich unserer Gemeinde angeschlossen, ist sehr eine wertvolle Person, die ganze Familie, auch seine Frau. Und er tut gerne im Wort forschen. Er sagt, ich würde dich gerne begleiten, dass man lernen kann, wie kann man eine Predigt gestalten. Und er ist jetzt da wirklich am Lernen, am Üben und es ist eine riesen Freude. Oder auch Frucht in unserer Sonntagsschule, die bei uns Miniclub heisst. Kinder, die einfach noch keine Ahnung haben von nichts und plötzlich Fragen stellen. Letztens hat einer gesagt, wenn ich mich jetzt taufen lang, komme ich dann auch so Superkräfte über. Man weiss mal nicht, was in den Kindern abläuft. Aber sie haben auch wirklich auch tiefe Fragen und möchten wirklich Jesus mehr kennenlernen. Oder auch die Laura, die da am Stand ist. Letztens war sie im Zug unterwegs, hat einer kein Billett gehabt. Da hat sie das Billett geschenkt. Und hat gesagt, ja, bist du Italienerin, dass du so etwas machst? Sagt sie, ja, es ist ihm noch nie passiert, dass ein italienischer Ausländer war, ein Italiener so etwas macht. Im Zug kommen sie ins Gespräch und er ist offen für den Glauben und sie sagt, weißt, wir haben miteinander gebetet, dass ich Jesus annehmen kann. Sie hat nachher eine Visitenkarte von der Gemeinde mitgegeben. Sie weiss nicht, wo der Mann jetzt ist, was Gott tut mit ihm, was wirklich geschehen ist in seinem Herzen. Aber sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man jemanden zu Jesus führt. Ich habe einfach dann einfach so gemacht, wie ich gedacht habe. Und nachher haben wir dann miteinander geredet und gesagt, weißt, ich kann dir auch noch Sachen zeigen, wie, dass du das nächste Mal vielleicht noch etwas mehr kannst sagen oder noch einen Bibelvers mehr weisst, dass du es kannst erklären. Und es ist einfach schön, wie sie unterwegs sind. Auch Lara und Ricardo. Ricardo hat sich auch bekehrt letzte und eben auch taufen lassen. Wenn wir den Psalm 1 anschauen, ist es ja eine geniale Sache, dass Jesus die Auslegung dazu geliefert hat im Neuen Testament. Und das ist im Johannes 15, lesen wir die Auslegung von Jesus. Und da steht, er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er schreibt ja auch dort, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, sag ich ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Im Prinzip genau das Gleiche, oder? Übernimmt er über Nachsinnen, in Jesus bleiben, bei ihm verwurzelt bleiben, bei ihm dranhängen, dann können wir Frucht bringen. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel als Verantwortliche von der Gemeinde und natürlich von jedem Einzelnen. Was passiert, wenn es Fallobst gibt? Wenn man so verfaulte Äpfel sieht unter einem Baum, jetzt geistlich gesehen, wenn meine Früchte einfach unbeachtet vor sich hinfaulen, denkt sie, ja, keiner merkt, dass ich so schöne Äpfel produziere und so. Aber das ist auch ein grosses Geheimnis. Wenn Jesus sagt, wenn das Weizenkorn oder das Samli nicht stirbt, kann es nicht Frucht bringen. Und es gibt uns auch wieder Mut, dass man sagt, wenn man nicht alle Früchte, die man gerade erkennt oder sieht oder kann einsetzen, Früchte, die am richtigen Ort sterben, verfaulen, bringen wieder neue Bäume hervor. Und das ist auch unser Gebet, dass es geschehen kann, dass wirklich, wie in dem Korintherbrief steht, im Johannes steht, dass jedes Korn kann Frucht bringen. Aber eins, was mich auch immer wieder beruhigt, ist die Versprechung im Korintherbrief. Wenn man so als Missionar unterwegs ist, dann wird man immer gefragt, was? Kommen die Leute dazu? Ich weiß nicht, ob das die Leute auch immer fragen. Was? Wie viele Sünden haben die verdoppelt letztes Jahr? Hilfe, ja, wir sind aktiv und wir versuchen da zu sein im Ort, aber irgendwie, das kannst du ja nicht machen. Wie viele Taufen haben wir gehabt letztes Jahr? Ich sehe, wir haben da ein Taufbecken. Und ich sage, nein, als Missionar, wir möchten nicht unter dem Druck stehen. Es gibt Zeiten, wo nichts geht. Wir sind jetzt dankbar, dass wirklich Leute dazukommen, dass wirklich, wir sehen, Gott ist am Werk. Er ist der Wachstum schenkt. Bei euren Teilen, bei uns. Wir haben die Aufgabe, bei Jesus zu bleiben, bei ihm dran zu hängen, an seinem Wort zu verbleiben, dort verwurzelt zu sein. Aber wer das Wachstum schenkt, ist der Herr. Es gibt ja Missionare, die dann auch Leute so quasi sagen, du willst dich jetzt sicher bekehren. Und dann kann er wieder schreiben im Rundbrief, hat sich wieder einer bekehrt. Oder sagen, da komme ich dann so ein bisschen schnell verfahren, die Leute taufen. Das ist alles passiert in der Mission. Einfach aus dem Grund heraus, weil man denkt, man will ja ganz wirklich aus ganzem Herzen, dass Wachstum da ist. Also wir möchten gießen, wir möchten düngen, wir möchten da sein, aber Jesus schenkt das Wachstum. Wir möchten den Boden wirklich nähren, wir möchten auch mal umgraben. Es braucht Nahrung, es braucht Licht, es braucht Wasser. Die Möglichkeit geben, dass es da ist, aber dann darauf vertrauen, dass Jesus grosse Werk tut. So sieht jetzt unser Raum aus. Wir sind an einer Hauptstrasse, also an der Hauptstrasse. Also da fahren immer Tausende von Leuten jeden Tag vorbei, sehen uns und nehmen uns wahr. Es gibt auch schon noch Leute reinkommen, schauen. Aber die Zeugen Jehovas sind immer Sonntagmorgen unterwegs und machen bei uns vor dem Haus so ihre Absprechungen, wer wieder in welches Quartier geht. Ich sage, Herr, mach, dass wir nicht durcheinander, also die Leute nicht durcheinander kommen, wer wir jetzt sind. Wir sind dort mit unseren Schaukasten. Wir beten, dass wirklich Leute aufmerksam werden auf uns. Nächsten Sonntag ist ja das Fest der Frau, internationale Fest der Frau. Ich weiss, in der Schweiz ist das nicht so, der 8. März nicht so, wird nicht begangen. Dann machen wir einen evangelistischen Abend, so einen Apero für Frauen mit verschiedenen Beiträgen und laden auch unsere Freundinnen oder Verwandten ein. Und das ist das Anliegen, dass wir wirklich Leute erreichen und auf eine andere Art und Weise das Evangelium ganz klar weitergeben. Und dann geht unsere Serie über den Philipperbrief weiter. Ich möchte abschließen und einfach noch ein paar Anliegen weitergeben, die wir vielleicht aufgreifen greifen. Heute ist Missionsgottesdienst. Weil wenn ich weg bin, lade ich immer Leute ein. Also natürlich eben einen Missionar eingeladen heute. Also wir möchten nicht nur eine Missionsgemeinde sein, dass wir selber auch unterstützt sind, sondern wir möchten das Missionsanliegen auch in Italien fördern. Und heute Morgen ist eine italienische Mission dort und sie werden Gottesdienst haben zusammen mit ihm. Da dachte ich mir, das habe ich erwähnt, einfach, dass wirklich Jüngerschaft kann geschehen, weil wir sind wenig Leute, die reif sind und doch einige, viele, die Begleitung brauchen, dass sie als Jünger wachsen können. Und dass auch Knöpfe können von der Vergangenheit gelöst werden. Wir brauchen natürlich dann immer ständig Mitarbeiter. Gerade kaum zum Glauben, irgendwie sind alle Mitarbeiter. Wir haben nur Mitarbeiter, wir haben niemanden, der nur kommt. Aber die muss man auch noch schulen. Wir beten ja immer wieder neue Kontakte, ob es jetzt in der Arbeitsstelle ist, ob es eben von der Straße ist, was vorbeifahren. Oder auf dem Internet, über die Facebook-Seite. Könnt ihr dort liken, wenn ihr wollt. Dass einfach Gott die Leute zu uns schickt, die er will, dass sie dazugehören. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr das Anliegen mittragt, dass ihr hinter uns steht als Europamission. Und ich hoffe auch jetzt als Grane, dass ihr das nächste Mal auf Italien geht, für uns können wir Kaffee trinken. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, in den Gottesdienst zu kommen. Danke für eure Gebetsunterstützung und auch für die Kollekte, die wir zusammenlegen werden. Amen.